Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und ich freue mich total, weil ich habe tatsächlich in letzter Zeit sehr oft über Immobilien nachgedacht. Wenn ihr euch meine alten Podcast-Folgen angehört habt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich derzeit noch keine eigenen Immobilien besitze und mich mit diesem Thema auch noch nie so wirklich auseinandergesetzt habe. Und genau deswegen freue ich mich so sehr, heute einen richtig coolen Podcast-Gast mit dabei zu haben. Und zwar die Anna Niedermeier. Und die kennt ihr eventuell vom Holy Home Podcast, wo sie nämlich einen kompletten Podcast, nämlich nur dem Thema Immobilien gewidmet hat. Und ich freue mich total, dass du heute hier mit dabei bist und mir jetzt ganz viel mit Rat und Tat zur Seite stehen wirst, was das Thema Immobilien angeht.
Das mache ich gerne. Danke für die Einladung, liebe Franzi.
Sehr gerne, ich freue mich total. Willst du dich erstmal direkt kurz den Kundinnen, wollte ich gerade sagen, den Zuhörerinnen vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin die Anna. Ich bin die Hostin vom Podcast Holy Home. Und das ist ein Podcast, wo es um das Thema Eigenheim und Immobilien geht. Und man sich einfach, wenn man in der Phase ist und sich eben Gedanken macht, macht eigentlich für mich eine Immobilie oder ein Eigenheim Sinn? Also wenn man so in dieser Orientierungsphase ist und so hin und her überlegt und da ploppen ja so ganz viele Themen auf, dann ist quasi mein Podcast so die Anlaufstelle, wo man wirklich von wie viel Budget brauche ich bis Eigenkapital, aber Finanzierung, aber dann eben auch so Themen, was mache ich eigentlich, wenn ich eine Bestandsimmobilie besichtige, bis hin, was ist jetzt das ganze Thema Förderungen und alles Mögliche. Also da ist so ein Rundumschlag, wenn es dann um dieses Thema geht. Genau. Und ja, insofern gerne mal reinhören.
Richtig cool. Ich verlinke den Codcast. Jetzt habe ich aber auch heute einen Fusselmund drin. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz an alle Zuhörerinnen sagen, ich hatte gerade eben einen kleinen Mini-Unfall und bin noch ein bisschen durch den Wind. Ich bin nämlich bei mir in der Einfahrt einmal die Treppen runtergeschlittert und war quasi im Anschluss an die Podcast-Aufnahme einmal ins Krankenhaus, um zu überprüfen lassen, ob mein Arm gebrochen ist.
Oh Gott.
Also, falls ihr euch das jetzt anhört, drückt mir einmal die Daumen und falls ich mich verhaspel oder irgendwie im Hintergrund rumstöhne, dann liegt das weder an Anna noch an sonst was, sondern nur daran, dass mir mein Arm einfach gerade verdammt wehtut.
Ja, wir wünschen dir alle gute Besserung.
Dankeschön. Ah, es nervt mich so sehr. Aber das soll ja heute nicht das Thema sein. Wenn ich ja in das Thema Immobilien starte, ne, wie du eben schon gesagt hast, ne, wenn man so das allererste Mal sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzt, ne, weil man hört ja einfach, ist ja dieser typische Satz, ne, so in Deutschland Beton, Gold und ganz wichtig und jeder sollte eine Immobilie haben und was weiß ich was. Aber ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das ändert sich ein bisschen in unserer Generation jetzt, ne, weil Immobilien werden ja teurer, die Zinsen sind jetzt halt irgendwie auf Kredite gestiegen und sowas, ne. Und man hat plötzlich so viele Themen mit denen man sich auseinandersetzen muss, ne. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Wenn ich jetzt halt über dieses Thema Immobilien nachdenke, ne, also warum sollte ich jetzt in Immobilien, also außer jetzt just for fun, sage ich mal, investieren? Und was sind da vielleicht so ein bisschen die Vorteile und Risiken? Ne? Kannst du uns da mal vielleicht so ein bisschen ganz leicht in die Thematik schon mal reinbringen?
Ja, also generell glaube ich, muss man bei Immobilien erstmal so ein bisschen überlegen, möchte ich da investieren und dann quasi das vermieten und dann genau Mieteinnahmen generieren. Also ist das wirklich eine Investition, ähnlich wie wenn ich in einen ETF einzahle? Oder ist das eher was, wo ich quasi selber einziehen will? Also geht es da quasi um meinen eigenen Wohnort, um meine, und dann, man nennt das dann eben selbstgenutzte Immobilie, wo ich ja dann quasi mir die Miete erspare und das dann quasi dann mir selber über die Jahre dann eben quasi mein Eigenheim finanziere und dann eben auch irgendwann abbezahlt habe. Und das sind so, glaube ich, die großen zwei Themen, wo man so ein bisschen unterscheiden muss. Und warum Immobilien? Ich glaube einfach, ja, es ist, glaube ich, ein klassisches Anlage. Asset.
Ja.
Genau, und deshalb und vor allem eben auch Richtung Eigenheim ist es einfach so, glaube ich, ein ganz klassischer Wunsch von vielen, sage ich mal, ab von 25 bis 45, 50, dass man sich überlegt, ja, möchte ich vielleicht irgendwo dann immer mein Leben lang zur Miete leben oder möchte ich vielleicht, wenn es irgendwie finanziell möglich ist, mir auch was quasi ja, quasi mir ein Eigenheim finanzieren und dann quasi im Alter mietfrei leben, was aber nicht heißt, dass es keine Kosten verursacht, Klammer auf, Klammer zu. Genau, weil
Ja.
man ja immer noch die Warmkosten und andere Instandhaltungskosten dann ja auch noch hat. Aber das ist so, glaube ich, einfach ein klassisches Anlage-Asset, das man einfach vor Augen halten muss. Und warum? Also es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum man jetzt in Immobilien investieren kann. Das eine ist natürlich, wenn man schon sehr viel wie ihr ja alle über dein ganzes Know-how in ETFs oder Aktien investiert hat, dann kann man natürlich das noch als ein Diversifikationsstrang quasi so dazu nehmen, dass man einfach sagt, ich möchte vielleicht da immer noch ein bisschen breiter aufgestellt sein. Genau, und es gibt natürlich da auch im Detail dann noch unterschiedliche Themen. Also wenn man zum Beispiel in vermietete Immobilien geht, dann ist es, wenn man das schlau mit sehr viel Know-how macht, kann man natürlich da auch sehr gute Renditen erzielen. Aber das ist dann schon wo man sich richtig reinfuchsen muss, wo man dann auch
Ja.
richtig überlegen, muss man ganz viel rechnen und recherchieren. Also es ist auch schon mit Aufwand verbunden, dass man dann aber auch sehr gute Renditen erzielen kann. Aber ich sage jetzt mal, mit schon viel Aufwand und sage ich mal, ETF ist da der leichtere Weg, der aber früher einfach auch gar nicht gängig war. Also ETFs gibt es ja zum einen eh nicht so lange. Und
Ja.
wenn ich jetzt in die Generation meiner Eltern gucke, dann war ja Aktien gar nicht so ein großes Thema in der breiten Bevölkerung. Also das gab es
Ja,
natürlich
gar
schon
nicht.
in einer
Ja.
kleinen Spitzen, ich sage jetzt mal eher Bildungsbürgertum. Nische, aber das jetzt sage ich mal, der klassische Mensch vom Land, also ich komme vom Land, deshalb ich kenne die Leute, dass da jemand jetzt groß in Aktien investiert hätte, war mir in meiner Kindheit jetzt nicht bekannt. Genau, das war
Ja.
einfach, und wir haben ja auch jetzt nicht so den hohen Aktienanteil generell in Deutschland. Und da sehe ich schon eine Veränderung, weil sich einfach auch Möglichkeiten ergeben, die früher gar nicht da waren. Also es gibt ja einfach jetzt durch also A, dieses Wissensangebot, das gab es zum
Ja.
einen nicht, klar gab es Bücher oder so, aber auch, dass man so kostengünstig selber über Online-Broker investieren kann, das gibt es ja eigentlich erst so, ich sag mal, seit den
Ja.
2000ern, also seit
Ja.
die ersten Online-Broker quasi da auf den Markt kamen. Und die haben ja auch ermöglicht, dass man quasi investieren kann, ohne dass man zu einem Bankberater gehen muss, der einem irgendwas aufschwatzt, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, sondern dass man sich selber quasi Gedanken machen kann und selber Aktien handeln kann. Ich war mal bei einem Online-Broker als Mitarbeiterin, deshalb kenne ich mich so ein bisschen mit dem Thema aus.
Geil.
Genau, und
Ja.
deshalb war das eben so, finde ich, eine große Bewegung. Also man hat jetzt einfach ganz andere Möglichkeiten, die es einfach früher noch nicht gab. Deshalb, ich glaube, es ist ein klassisches Thema Immobilien und man kann das quasi jetzt einfach noch dazu nehmen. Aber da komme ich, glaube ich, auch später dazu. Es wäre nie mein erstes Investment, würde ich nicht. Ich würde immer sagen,
Spannend.
man muss erst mal eine gewisse Geldreise hinter sich bringen und ein gewisses Level erreichen, wo dann Altersvorsorge mit ETFs für mich so eine Grundbasis ist und dann kann ich irgendwann das Thema Immobilien angehen. So, das war jetzt eine lange Antwort.
Immobilien, nee, aber die war ja völlig gut. Du würdest quasi Immobilien so als zweiten Schritt sehen. So ein bisschen da so das, wie nennt man das? Tüpfelchen auf dem I-Punkt? Nee.
I-Tüpfelchen, ja,
Das
genau.
I-Tüpfelchen.
Ja, also ich würde quasi, also wenn ich jetzt mal meine eigene Reise, die ist jetzt nicht heldenhaft, aber angehe, dann würde ich, war es bei mir eben so, dass ich, also erstmal muss man ja so generell einfach mal so seinen Lebensweg so als Beruf quasi ein Einkommen generieren, Berufsweg beschreiten. Und dann würde ich relativ, also wenn ich jetzt was besser machen würde, würde ich mich viel früher, und das machst du ja schon sehr gut mit deinem Wissen, das du auch vermittelst, viel früher in das Thema Altersvorsorge mit ETF und nicht in irgendwelche Riester-Verträge wie in meiner Generation, ich bin ja ein paar Jahre älter, so das klassisch war, sondern da würde ich mich wirklich selber das Wissen aneignen und direkt in ETFs investieren und es quasi so als Basis, also erstmal quasi, wenn ich Schulden habe, die Schulden in den Griff kriegen, mir Notgroschen aufbauen, dann quasi das Thema Altersvorsorge mit ETFs angehen. Und dann, wenn ich dann irgendwann auch, sage ich mal, in einer Lebensphase bin, wo ich eine gute Bonität habe, weil das ist wirklich eine wichtige Voraussetzung, dass man eine gute Bonität hat und ich quasi ja auch noch was übrig habe zu dem, was ich eh schon für meine Altersvorsorge einzahle. Und dann halt, weil ich brauche ja ein gewisses Eigenkapital auch, da kommen wir jetzt dann gleich dazu, wie viel man da mitbringen muss. Und wenn ich das quasi dann habe, dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Aber ich würde jetzt nicht empfehlen, dass man gleich als Berufsanfänger sofort den ersten Kredit aufnimmt. Also, weil da, das ist natürlich auch ein gewisses Risiko und genau.
Ja, absolut. Vor allem, wenn man, also im Normalfall kann man sich dann ja auch nur eine Immobilie dann erstmal leisten, ne? Und dann hat man natürlich das Risiko, sage ich mal, auch wirklich auf einen Standort, auf eine Immobilie, ein Haus, eine Wohnung, wie auch immer, fokussiert, ne? Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn man erstmal mit ETFs startet, wo man dann halt Tausende von Unternehmen direkt im Portfolio hat, ne? Und dadurch halt das Risiko einfach, ja, sehr gestreut hat, sage ich einfach
Genau.
mal.
Also man nennt es auch Klumpenrisiko bei einer Immobilie.
Genau.
Man muss eben schon mit sehr, also auch da eben sich Wissen aneignen, damit man dann für diese eine Entscheidung dann auch die richtige Entscheidung trifft.
Du hattest jetzt gerade ein Wort angesprochen, das haben wir jetzt zwar nicht in unserem, in unserer Ausführung unserer Podcast-Folge drin, worüber wir heute so quatschen wollten. Ich würde es trotzdem einmal ganz gerne anfragen, ob du da vielleicht kurz zwei Sätze zu sagen kannst, weil du gesagt hast, dass eine gute Bonität natürlich eine Voraussetzung ist. Ich glaube, ganz viele können damit überhaupt nichts anfangen. Was ist denn eine Bonität und was ist eine gute Bonität?
Ah ja, okay. Also also es gibt generell, dass man einen Kredit bekommt, braucht man für eine Immobilie braucht man eben zwei Voraussetzungen. Das eine ist eben eine gute Bonität, da komme ich gleich drauf. Und das zweite ist Eigenkapital. Zur guten Bonität. Also letztendlich geht es da ja für eine Bank. Also man muss sich da in so eine Bank reinversetzen, die leiht dir ja Geld und möchte ja dieses Geld wieder haben. Das heißt, für die ist das eine gewisse Risikoabsicherung, dass sie da wirklich auch jetzt jemandem vertraut, wo sie weiß, ah, da kriege ich auch monatlich quasi mein Geld auch Schritt für Schritt dann über 20 Jahre auch zurückbezahlt. Und da geht es so ein bisschen darum, dass man eben zeigt, dass man gut wirtschaften kann in dem Sinne. Und das sind dann verschiedene Sachen, die vielleicht auch manchmal jetzt auch ein bisschen unfair sind, aber da geht es einfach so um gewisse Risikoabsicherung. Und das eine ist, dass man eben unbefristet angestellt sein sollte oder mindestens 3 Jahre selbstständig, dass man dann auch die Steuerbescheide zeigen kann, dass man in diesen letzten 3 Jahren auch was gut gewirtschaftet hat. Dann geht es auch darum, man sagt bei Kapitalanlegern, dass man auch mindestens 2.500 Euro monatlich netto verdienen sollte als Einzelner. Genau, also dass man da, das ist schon, dass man so auch, sage ich mal, einen gewissen Puffer hat, wenn jetzt mal ein Mieteinkommen nicht kommen, dass man einfach Geld hat, mit dem man quasi Sachen auch ausgleichen kann. Und dann geht es auch darum, positiv wirtschaften heißt auch, dass ich Thema Haushaltsrechnung. Also es bin nicht so, dass ich zwar vielleicht 3.000 Euro netto verdiene, aber am 20. wird es schon ganz mau auf meinem Konto, weil ich einfach unglaublich gerne shoppen gehe und etc. Dann ist es natürlich so, dass da am Monatsende eine Null, wenn nicht sogar Minus dasteht. Und das ist natürlich schwierig, sondern die wollen schon sehen, dass du deine Finanzen im Griff hast, dass du quasi auch monatlich, dass da was übrig bleibt, um eben auch ja einfach auch Geld zu haben, falls irgendwas mal ist. Also da geht es auch um das Thema Sicherheit. Und letztendlich geht es dann auch um den Schufa-Score. Also es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie stark das bei dir ein
Liebe
Thema
Schufa.
ist. Genau, aber das ist natürlich auch so ein Risikominimierungssignal, wenn da ein guter Schufa-Score steht, dann weiß die Bank, okay, das ist jetzt keiner, der irgendwie Handyrechnungen auflaufen lässt und nicht bezahlt oder irgendwie ganz schlimme Klarna-Schulden hat, so, sondern das ist jemanden, der einfach ja, pünktlich seine Sachen bezahlt und einfach gut mit seinem Geld umgehen kann. Und wenn man dann eben diese Faktoren spielen alle in die Bonität mit rein, wenn man da eben das gut vorweisen kann, dass man eben da das gut macht. Und durch dein Wissen gehe ich davon aus, dass das jetzt hier auch alle Hörer sind, weil sonst würden sie ja den Podcast nicht hören, dass man dann eben eine gewisse Bonität hat. Das heißt einfach vertrauenswürdig, dass man den Kredit bekommt. So, genau. Und das ist so eine
Okay.
Grundvoraussetzung, die man eben haben sollte. Sonst kriegt man einfach auch gar keinen Kredit und dann ist auch, sage ich mal, das Thema Immobilie für viele ja dann gar nicht realistisch.
Ja, wo kann ich die Bonität schon vorher irgendwo erfragen oder berechnet das die Bank dann intern irgendwie so bei sich?
Also die machen eine Bonitätsprüfung und genau, und in unserem Workshop, den ich jetzt schon mal hier so ein bisschen anteasern kann,
Oh ja.
geht es eben auch dann um diese Bonitätsprüfung, was da die genau, wie man das richtig vorbereitet, dass man da eben gut reingeht. Aber der Schufa-Score, wenn man da jetzt, sage ich mal, einen Wert hat, so um die 95%, den kann man ja auch kostenlos anfordern,
Ja.
einmal im Jahr, dann ist das schon mal eine super Grundlage.
Ja, ich habe tatsächlich meinen gerade erst angefordert, weil ich jetzt auf Wohnungssuche gerade bin. Und da wollen die ja auch immer diesen Schufa-Score und sowas haben. Das ist manchmal nervig, aber
Ja.
okay.
Okay,
Ich hoffe,
genau.
der kommt jetzt die Tage, aber normalerweise sollte da ja nichts sein. Ich habe immer eigentlich über 95 gehabt, ne?
Ja,
Und
genau.
warum soll sich das geändert haben? Außer die haben da irgendeinen falschen Eintrag drin oder sowas,
Und genau,
aber.
und den kann man ja reklamieren dann, ja.
Ja, stimmt. Kann man einfach auf Löschung der Daten
Ja,
beantragen, ne? Die dann falsch
genau.
sind drin.
Ja.
Das wissen auch tatsächlich viele nicht, ne? Dass man
Ah
das
ja,
dann so ein
genau.
bisschen beeinflussen kann.
Ja, genau. Also
Aber
das
das ist
sollte
ja schon
mal
mal.
ab und zu machen, vor allem wenn man jetzt eben neue Wohnung sucht oder irgendwann sich im mit dem Gedanken spielt, einen Kredit aufzunehmen, dass man den eben anfordert und auch wirklich mal guckt, was steht da eigentlich alles drin und ist da alles richtig oder ist da vielleicht irgendwas Uraltes drin, irgendwelche Konten oder keine Ahnung, die vielleicht gar nicht mehr relevant sind.
Ja, voll guter Hinweis. Und auch das mit dem Workshop, für alle, die jetzt gerade zuhören und sich denken, welcher Workshop machen die beiden denn? ihr habt bestimmt schon von meiner Immobilie, wollte ich gerade sagen, ja, von meiner Membership gehört. Nicht von meiner Immobilie, von meiner Membership. Und da haben wir ja monatliche, richtig coole Live-Workshops immer mit richtig coolen Expertinnen. Und jetzt demnächst ist quasi Anna dran und wird uns nämlich einen noch tieferen Einblick in dieses Thema Immobilie geben. Und zwar wirklich handfeste, sag mal, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Wenn man sich jetzt tatsächlich dazu entschieden hat, ja, ich möchte eine Immobilie kaufen und worauf muss ich dann achten? Na, also, wie ist das mit der Finanzierung? Wie ist das mit der Bonität? Wie ist das mit der Haushaltsrechnung? Da gibt sie euch auch coole Vorlagen und Excel und Checkliste und was weiß ich was mit. Ne? Also, falls ihr das cool findet und ja, die Anna dann auch gerne mal in einem Live-Workshop kennenlernen möchtet, dann kommt super gerne in die Membership. Auch den Link verlinke ich euch natürlich unten in den Shownotes. Die Membership findet ihr aber auch ganz normal auf meiner Website natürlich drauf unter meinen Angeboten, falls ihr da mal reingucken wollt. Und damit dann quasi einmal Werbung
Ja.
Ende. Du hast eben am Anfang angesprochen, dass es den Unterschied gibt, auch in der Finanzierung zum Beispiel, hast du kurz angedeutet, ob man eine Immobilie vermieten möchte oder ob man die selbst bewohnen möchte. Jetzt ist er aber so im Volksmund, sage ich mal, ja schon eher so der Gedanke, ein Eigenheim ist eine Investition. Habe ich das richtig rausgehört, dass du das anders siehst?
Ich sag mal differenzierter. Also man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Ich würde es da nicht so schwarz-weiß malen und sagen, das ist gar keine Investition, sondern man muss es, glaube ich, wenn man es gut macht, dann kann das eine Investition sein. Aber nicht per se ist es eine Investition. Genau. Also generell gibt es eben Argumente, die dagegen sprechen, dass es eine Investition ist. Und zwar generiert es ja eigentlich keinen Cashflow. Cashflow sagt man in der Immobiliensprache. Also man generiert keine Mieteinnahmen, wenn man quasi selbst drin lebt, sondern man muss ja eigentlich selber dafür sorgen, dass man quasi durch sein Einkommen dann eben die Rate abbezahlen kann. Und man hat eben auch immer laufende Ausgaben. Man muss ja immer wieder was reparieren etc. Man hat auch, genau, und deshalb hat man auch viele Kosten, die dann noch so on top kommen. Und deshalb sagt man, das ist eigentlich keine Investition. Aber generell kann man natürlich schon sagen, langfristig, wenn ich da eine gewisse Vermögensbildung erschaffen habe, weil ich das eben gut durchdacht habe und mir was Gutes ausgesucht habe. Und das ist nicht in allen Deutschlandlagen möglich, muss ich dazu auch sagen. Ist nicht in allen Standorten aktuell möglich, aber es gibt viele Standorte, wo es möglich ist. Dann kann man natürlich auch sagen, da habe ich eine quasi durch die Tilgung, also ich zahle natürlich einen gewissen Zins, aber ich habe ja auch eine gewisse Tilgung und damit, das ist ja wie wenn ich in ein Depot einzahle, nur dass es quasi ein Stück, kleine Stückchen vom Haus sind, erschaffe ich mir ja damit ja auch dann über die Zeit ein Vermögen. Und deshalb würde ich sagen, kann man das so ein bisschen differenziert so abwägen. Also der eine Teil ist eben, wie sage ich mal, eher nicht, weil man ja keine Mieteinnahmen hat, aber auf der anderen Seite durch die Tilgung schafft man einen gewissen Vermögenswert.
Ja, der ist halt nur, das muss man halt auch immer mit dazu sagen, gerade wenn es auch um dieses Thema Eigenheim als Altersvorsorge geht, ne, das ist ja auch so ein Punkt, da wird sich immer ganz groß drüber gestritten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie du das jetzt gerade an dem Punkt siehst, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber was ich ganz oft höre, ist, dass halt so pauschal gesagt wird, es lohnt sich immer, ne, du sparst dir ja Miete ein und was weiß ich was. Und ich glaube, auch da ist halt auch diese Differenzierung unfassbar wichtig, ne, weil wenn deine Rentenlücke quasi eh nicht hoch ist und du durch diese Miete, die du nicht mehr zahlen musst, aber trotzdem Rücklagen bilden musst für Instandhaltung und sowas, ne? Wenn du damit trotzdem deine Rentenlücke decken kannst, dann ist ja alles super, ne? Dann kann man das auch als Teil der Altersvorsorge sehen. Aber man sieht ja einfach auch ganz oft die Punkte. Und ich habe das zum Beispiel in meiner eigenen Familie, sehe ich das auch gerade, dass meine Großmutter eine eigene Immobilie hat. Aber diese Miete, die sie sich monatlich einspart, ist einfach weniger als ihre Rentenlücke. Ne? Und die Immobilie kann sie jetzt nicht wie ein ETF einfach mal so eben Stück für Stück verkaufen. Ne? Das heißt, die Rentenlücke ist trotzdem da, obwohl sie ein Eigenheim hat und keine Miete zahlen muss. Ne? Und da ist dann halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, muss man das einfach ein bisschen differenzierter, glaube ich, manchmal betrachten, ne? Dass man halt nicht immer so pauschal sagt, lohnt sich gar nicht oder lohnt sich auf jeden Fall. Du hast auch gerade das Thema Standort angesprochen. Ne, also ich glaube, jetzt in der Kölner Innenstadt eine Immobilie als Altersvorsorge zu kaufen, also zur Eigennutzung weiß ich jetzt nicht.
Also ich glaube, da spielen so ganz viele Sachen in der Rolle und deshalb kann man es, glaube ich, gar nicht so schwarz-weiß sehen, weil das eine ist ja quasi, genau, du hast schon gesagt, also letztendlich ist diese Rentenlücke und da wollte ich eigentlich unbedingt einen Tipp loswerden und den möchte ich jetzt gleich rausgeben. Also der klassische Weg, und da schlittert man so ein bisschen dann auch rein. Der klassische Weg ist, man geht zur Bank und dann fragt man, wie viel kann ich mir eigentlich leisten? So, und dann schauen die die Haushaltsrechnung an und dann gucken die, wie viel bleibt da monatlich übrig, wie viel Eigenkapital ist und dann sagen die ein Budget. Und mit diesem Budget gehe ich dann auf die Suche und gucke, wo gibt es in meiner Region schöne Häuser, schau mir da 10, 20, 30 über die Zeit, je nachdem an. Und für dieses Budget gehe ich dann quasi einkaufen. Was aber mit diesem Budget, bei dieser Budgetberechnung vorab eigentlich oft nicht im Fokus steht, ist das Thema Altersvorsorge. Das heißt, wenn ich mit meiner Haushaltsrechnung dahin gehe und ich bin eine, habe deinen Kurs absolviert, habe meine Sparpläne quasi und ich integriere da meine Altersvorsorge quasi schon als Element in dieser Haushaltsplanung ist, sollte das eben ganz drin sein, dann wird quasi, also da habe ich quasi ja den Baustein schon mit der Rentenlücke ja schon quasi abgehakt und dann habe ich aber ein kleineres Budget. Man, ist ja logisch.
Ja,
Genau, und dann
klar,
wird,
klar.
genau, und dann ist natürlich so der Konflikt, dass man dann sich ja eigentlich ja auch nur was Kleineres leisten kann, als man vielleicht gerne hätte. Und so rutschen die Leute dann so emotional durch den Wunsch. Weil das ist nämlich dann, wo ich auch drauf rein will. Eigenheim heißt nicht ein Haus. Das ist in den
Ja.
Köpfen so drin. Das kann auch eine kleine Wohnung sein, wo ich mich im Alter mal sehe, die vielleicht auch, wo ich jetzt noch gar nicht drin leben will unbedingt. Also man muss da, und es muss auch nicht ein Haus sein, das dann wie bei vielen Großeltern und Eltern dann zur Hälfte leer steht. Weil das ist nämlich dann das Problem, dass man, das sind so Fehler. Wo ich dann eben auch versuche, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, dass man eigentlich auch flexibler denken muss, wie kann ich sie eigentlich schaffen? Ich sage jetzt nur ein Beispiel, mit Einliegerwohnungen vielleicht für eine gewisse Lebensphase mir mehr Wohnraum zu schaffen, aber dann zu sagen, okay, jetzt sind meine Kinder aus dem Haus, jetzt habe ich da aber schon mit schlauen Grundrissen so vorgedacht, dass ich jetzt quasi die leerstehenden Kinderzimmer als Einliegerwohnung vermiete, um dann
Ja.
ein passives Einkommen noch dazu zu haben. Weil so, ich sage jetzt mal, ohne deine Großmutter zu kennen, stehen da vielleicht Zimmer leer, die sie vermieten könnte in ihrem
Ja.
Eigenheim. Genau, und die wären dann, würden ihre Rentenlücke auf. Genau, und das sind genau diese Sachen, wo man ein bisschen differenzierter gucken muss, wie man generell, sage ich mal, ja, einfach das nicht so schwarz-weiß malt und dann auch schlau überlegt, wie kann ich vielleicht für gewisse Lebensphasen das so machen und dann aber auch daraus wieder das verändern, dass ich dann eben passives Einkommen dann generiere.
Ja, das finde ich total smart und witzigerweise wohne ich tatsächlich in genau so einem Haus jetzt gerade zur Miete,
Ah, witzig, okay.
weil das Haus hat vorher komplett meiner Vermieterin gehört und sie hat hier mit ihren Kindern, mit ihrem Ex-Mann drin gewohnt und so weiter und so fort, ne? Und ja, die Kinder sind jetzt alle schon erwachsen, sind ausgezogen. Mit dem Ex-Mann ist es dann vor ein paar Jahren schon irgendwie in die Brüche gegangen. Ne? Hat, also was heißt die Brüche? Hat einfach nicht gepasst, ne? Die beiden haben sich im Guten getrennt. Aber der obere Part des Hauses gehört jetzt quasi mir. Ne, da ist jetzt meine Wohnung drin. Meine Sabine wollte ich gerade sagen. Meine Vermieterin hat dann einfach eine Tür reingebaut in den Flur, wo halt vorher eigentlich gar keine Tür war. Aber es ist halt einfach, das Haus ist schon so smart konzipiert, dass sie das halt machen kann. Und jetzt kriegt sie halt monatlich einfach die Miete von mir, ne? Und für sie ist es natürlich cool, ne? Weil sie hat auch selber gesagt, sie braucht gar nicht so viel Platz. Was will sie mit so einem ganzen Haus, ne? Was dann irgendwie insgesamt 170 Quadratmeter Wohnfläche hat. Also für eine Person und einen Hund ist es doch ein bisschen groß irgendwie,
Ja,
ne?
genau. Ja, und das meine ich eben auch, dass man da irgendwie genau so Lösungen dann eben vordenken muss. Wenn man jetzt neu baut, zum Beispiel, dass man eben genau dann schon überlegt, wie kann ich da eigentlich zwei, drei flexible Grundrisse gestalten, wo ich dann auch mit separaten Eingängen und wo man sich dann eben auch trotzdem seine Privatsphäre wahrt für seinen Bereich, aber trotzdem leerstehenden Wohnraum dann reduzieren kann und dadurch aber auch passive Einnahmen generieren kann.
Ja, voll gut. Also wäre jetzt zum Beispiel auch ein guter Plan hinzugehen und zu sagen, okay, ich suche mir jetzt schon mal eine Region raus, wo ich mir später im Alter vorstellen kann, drin zu wohnen. Kauf da jetzt zum Beispiel eine Wohnung und vermiete die jetzt aber erstmal, keine Ahnung, 20 Jahre lang.
Genau, und dann kann man sich auch überlegen, wie viel Quadratmeter brauche ich eigentlich im Alter? Ist es das Haus oder brauche ich vielleicht im
Ja.
Alter nur 60 Quadratmeter oder 80, keine Ahnung. Und dann verändert sich nämlich, glaube ich, ganz viel im Kopf von diesem Klischee, das man einfach mit Eigenheim und selbstgenutzter Immobilie hat, dass es immer dieses Haus im Grünen oder im Speckgürtel sein muss, sondern dass man sagt, nee, im Alter will ich eigentlich irgendwie gerade noch selber ohne Auto zum Supermarkt und zu meinem Arzt mit meinem Rollator schieben können, so und zur nächsten Apotheke. Genau, weil da gibt es ja dann auch viele Sachen, die im Alter dann auch schwierig werden mit gewissen Klischees. Also wenn ich da in irgendwelchen wunderschönen großen Einfamilienhaus bin, aber ich kann quasi nicht mehr meinen Supermarkt erreichen, weil ich nicht mehr Auto fahren kann oder darf.
Ja,
Genau,
das
also
ist
dass man
scheiße.
da einmal so ein bisschen überlegt, was sind denn eigentlich da so Möglichkeiten? Und dann kann ich eben zum Beispiel eben auch so eine Wohnung, ich sage jetzt mal 60 Quadratmeter, ich sage jetzt mal Altstadt in der Kleinstadt, wo man zum Supermarkt und zum Arzt irgendwie zu Fuß hinkommt, kann ich ja quasi dann vorfinanzieren und mir als Altersvorsorge generieren. Aber ich vermiete es und wohne dann vielleicht erst ab 60 da drin oder so.
Ja, das ist ja auch smart, ne? Weil dann hat man später einfach keine Miete mehr, aber hat sich in der Zeit Miete mit dazu verdient
Ja,
quasi.
genau. Ja, genau. Ja.
Win-win.
Ja, und das sind eben so Modelle, die man oft nicht im Kopf hat. Man hat bei Eigenheim immer dieses Klischee im Kopf, ich
Ja.
bin jetzt 30, ich habe jetzt will zwei, drei Kinder und will ein ganzes Haus. Und genau, und das ist so ein bisschen, ich will so ein Bewusstsein schaffen, dass man, es gibt ganz andere Modelle, es gibt noch ganz, ganz andere Modelle, auch so mit gemeinschaftlichem Wohnen und so. Und dafür, genau, und da kann man einfach auch ein bisschen Und es soll so ein Umdenken oder ein differenziertes Denken stattfinden, finde ich.
Finde ich voll gut. Ich muss sagen, ich habe so über diese Aspekte noch gar nicht so viel nachgedacht, ne? Also es ist cool, so einmal so diese Einblicke halt auch von einer Expertin halt auch einfach zu bekommen, ne? Die halt auch selber schon Immobilien hat und was weiß ich was, ne? Dass man da jetzt nicht so wie so ein blindes Huhn einfach irgendwie im Kreis ein bisschen rumpickt. Jetzt mal so ganz pauschal und provokativ so in Anführungszeichen gefragt. Angenommen, ich habe jetzt gerade 50.000 Euro auf dem Konto. Und ich entscheide mich jetzt dazu, tatsächlich auch eine Immobilie zu kaufen, ne? Sei es jetzt ein Haus oder eine Wohnung, ist ja erstmal, sei mal dahingestellt. Wäre es jetzt besser mit diesen 50.000 Euro, die ich jetzt gerade habe, ne? Sagen wir mal, ich jetzt gerade, ne? Ich werde jetzt 29, ich habe jetzt 50.000 Euro. Würdest du jetzt ganz pauschal sagen, es wäre besser, dass ich mir ein Eigenheim damit kaufe oder eine Immobilie, die vermietet wird?
Sehr gute Frage. Ich würde sagen, es hängt A, erstmal davon, Eigenheime hängen ja immer davon ab, wo will ich eigentlich leben? Das heißt, du willst ja dein Eigenheim an einem Ort schaffen, an einem Standort, wo du ja entweder gerade lebst oder wo du quasi in den nächsten Jahren leben willst. Und da würde ich erstmal gucken, ist dieser Standort überhaupt, kann ich mir da überhaupt was leisten, was irgendwie vom Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie überhaupt realistisch ist. So. Wenn ich jetzt in München lebe, dann würde ich sagen, schwierig. Dann gehe, also ich komme ursprünglich aus der Nähe von München, viele Freunde von mir leben in München und mein ganzer Freundeskreis kann sich nichts mehr leisten. Und die überlegen aber wirklich, okay, ich will in der Stadt leben, das ist meine Heimat, ich bleibe aber zur Miete. Kaufe mir aber einfach Wohnungen in anderen Regionen, wo es realistischer ist, dass ich da irgendwie das mache. Genau. Wenn du aber in einer Region bist, ich sage jetzt mal, es gibt gerade so eine Boomstadt für Immobilieninvestoren, das ist Leipzig. So. Genau, Magdeburg, Leipzig, da gibt es immer wieder so Städte, die ploppen in dieser Investorenwelt so hoch, wo jeder sagt, cool. Also Leipzig, aber es gibt auch viele andere Städte, ob das Bielefeld ist. Also ich sage jetzt, das sind dann so B, C-Städte, die werden dann so nach Buchstaben gegliedert, ist egal. Auf alle Fälle jetzt nicht die großen Metropolen, sondern eben so kleinere Städte, wo man weiß, okay, die haben eine stabile ja, da gibt es eine stabile Versorgung, da ziehen die Leute nicht weg, da werde ich immer Mieter finden und so. Und in so Regionen, da ist es einfach so, dass man dann schon über ein Eigenheim nachdenken kann, weil es da einfach von dessen, also im Detail, im Workshop geht es dann auch um Renditen und wie man sich das alles ausrechnet und so, aber mit den
Oh,
Formeln.
sehr geil.
Will ich jetzt noch gar nicht so daherkommen, aber da einfach nur so grob, also da es gibt einfach Regionen in Deutschland, wo Eigenheim auch rechnerisch auf dem Papier Sinn macht. Und wenn ich da bin, dann würde ich sagen, also in so einer Region, dann kann man auf alle Fälle überhaupt überlegen, will ich jetzt investieren oder will ich quasi ein Eigenheim kaufen? Und da kann man sich dann wirklich überlegen. Und beim Eigenheim würde ich sagen, kommen natürlich auch emotionale Themen rein. Also die einen wollen natürlich, für die ist es eine gewisse emotionale Sicherheit zu wissen, in 20 Jahren gehört es irgendwie mir und da kann ich immer sein. Das ist so mein Ort, meine Hut, keine Ahnung. Und genau, dann eben auch dieser Gedanke, dass ich vielleicht nicht immer in so einer Mietverhältnis lebe und werde da irgendwie rausgekündigt. Also, dass sich da irgendwo dieses Thema Sicherheit spielt beim Eigenheim eben da wirklich eine ganz große Rolle. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt quasi Kapital anlegen will und ich bin bereit, mich da in so ein neues Thema noch reinzuarbeiten, neben ETFs, weil so eine Immobilie als Investition, da muss ich mich schon richtig reinarbeiten, dass ich da eine richtige Entscheidung treffe. Das ist ein bisschen komplexer als jetzt bei Aktien und ETFs, weil da geht es sowohl um Zinsen und Finanzierung, aber eben auch um das ganze Thema Bestand, energetische Sanierung. Was kommt da alles auf
Oh
mich
Gott.
zu mit diesen ganzen Gesetzen und so? Genau, dann ist das kann, macht das aber, man hat da Lust drauf oder man hat vielleicht von der Familie, wie bei mir, so eine gewisse Prägung, weil es Immobilien in der Familie schon immer eine Rolle gespielt haben, dann kann man natürlich auch in die Richtung sich entscheiden, genau. Also dass man da so. Also es ist auch da wieder nicht schwarz und weiß, dass man da einfach sagen kann, pauschal Und das ist in Social Media leider dann auch in unterschiedliche Richtungen oder auch, dass es dann immer schnell heißt, es macht immer Sinn oder es macht gar keinen Sinn. Das wird halt einfach besser
Ja.
geklickt, als wenn man so grau, schwarz, also so abwägende Antworten gibt. Aber leider ist die Realität halt nicht schwarz-weiß. Ist halt so.
Oder zum Glück, ne? So kann man so und so sehen einfach. Aber ich, die ganze
Ja.
Zeit, während du gerade am Sprechen warst, war ich nur die ganze Zeit so, oh, ich bin so happy, ich bin so happy. Wie kann man so differenziert an so ein Thema drangehen? Das ist ja total cool. Ja, weil ich natürlich auch, ich sag mal, die Gefahr laufe, ne, wenn ich Experten einlade, man ist natürlich pro sein eigenes Thema eigentlich immer, ne?
Ja.
So, du bist pro Immobilien, ich bin pro ETFs, was weiß ich was, ne? Aber das ist halt, dass man dir auch anmerkt, dass die Grenzen verschwimmen können, ne? Genauso wie ich ja auch immer hingehe und Immobilien nicht per se einfach verteufel oder, keine Ahnung,
Ich habe auch mein
Rentenversicherung oder sowas,
ETF-Depot.
ne?
Also nicht nur eins,
Sehr
nicht nur eins.
gut. Das ist
Ja.
perfekt. Ja, ich
Ja.
habe tatsächlich, ich glaube, also ich weiß es natürlich nicht, ne? Das werde ich nach deinem Workshop dann hoffentlich besser wissen. Aber ich würde jetzt einfach mal ganz pauschal behaupten, dass die Region, in der ich lebe, ich glaube, für Eigenheime gar nicht so uncool ist,
Ja,
ne?
glaube ich
Weil
auch.
Ich bin ja in der Nähe von Lüdenscheid, beziehungsweise ich ziehe jetzt nach Lüdenscheid. Und wenn man sich da so ein bisschen die Immobilienpreise anguckt und das einfach mal so ganz grob mit dem Markt vergleicht, ne, da ist mir manchmal schon ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, wo ich gedacht habe, wie kann das Haus jetzt so günstig sein, in Anführungszeichen, ne? Also da waren teilweise mit riesigen Wohnflächen, mit riesigen Gartenflächen, ich meine, das ist jetzt auch die Frage, was macht man damit, ne?
Ja,
Aber
ja.
dann waren die halt teilweise so für 200 70.000 drin, ne? Und klar, das ist auch eine Summe, ne? Aber da kriegst du wahrscheinlich in der Nähe von Köln gerade mal eine kleine 50 Quadratmeter Wohnung für, ne? Und das ist
Ja.
halt schon. Und dann hast du da aber halt irgendwie so ein, keine Ahnung, 250 Quadratmeter Wohnfläche Haus plus 1000 Quadratmeter Garten, ne?
Ja.
Also.
Ja, genau. Und was man da halt, also da vielleicht kleiner Teaser dann zu den Formeln, wie man sich sowas ausrechnet. Also da kann man auch ganz schnell mal überschlagen, was würde eigentlich mich das an Miete kosten? So, was sind so klassische Quadratmeterpreise, Mietkosten? Und wenn man dann merkt, dass eigentlich ich von der Miete, also wenn ich dieses Haus mieten würde, fast in der ähnlichen Liga bin wie das, was ich an Kredit zahle. Also, dass ich da eigentlich gar nicht, oder ich nehme vielleicht dann doch was Kleineres, aber bin genauso glücklich, dass
Ja.
man dann schnell in einer Region ist, wo sowas total vertretbar ist, dass man sich da ein
Ja.
Eigenheim leistet.
Oh, das finde ich total cool, weil ich freue mich jetzt schon total auf den Workshop, wenn wir dann auch mal so ein paar Zahlen um die Ohren gepfeffert bekommen.
Ja,
Ne, weil
genau.
das finde ich halt auch das Schöne halt an so Workshops, ne, weil man sieht dich dann ja auch, man sieht dein Bildschirm, man sieht die Zahlen, die du mit uns teilst, man kann da ein bisschen, ich sag mal, leichter folgen bei solchen Themen als jetzt natürlich in der Podcast-Folge, ne, weil
Ja.
jetzt kannst du uns natürlich so die Theorie alles total schön dahinter erklären, ne.
Genau.
Und ich muss auch sagen, ich habe einen Top-Einblick bekommen, finde ich, ne? Also fühle mich da jetzt schon total sicher mit, ne? Und denke mir so, geil. Und dann im Workshop das nochmal zu vertiefen. Also mega cool tatsächlich. Wir hatten uns jetzt hier noch so ein Thema aufgeschrieben. Ich glaube, so Immobilien versus ETFs hatten wir jetzt schon so ein bisschen
Ja.
undercover mit drin, ne? Und
Ja.
wir wollen jetzt auch die Podcast-Folge nicht komplett sprengen. Genau, vielleicht, ich hatte mir jetzt hier, oder wir hatten uns hier jetzt noch zwei Fragen aufgeschrieben. Und zwar, wenn es um die ersten Schritte in der Immobilienreise geht, ne, wenn ich jetzt investieren möchte, so vielleicht mal so ganz kurz anreißen, welche Rolle spielt denn jetzt überhaupt die Lage einer Immobilie? Also das hattest du gerade schon so ein bisschen erklärt, aber vielleicht könntest du das nochmal zusammenfassen und dann auch so ein bisschen vielleicht schon mal anteasern, wie könnte ich denn tendenziell eine gute Immobilie finden, die sich da irgendwie lohnt?
Okay. Also ich gehe jetzt mal so, wenn man jetzt Richtung Investition denkt, das ist ja jetzt wenig, genau, dann würde ich erstmal gucken, was ist eigentlich meine Ziel- und Strategie? Und wir wollen ja alle nicht irgendwie so, man nennt es dann in der Investorenwelt so Flix, nee. Man nennt es dann in der Investorenwelt Fix and Flip. Also wir wollen nichts kaufen, schnell sanieren und schnell wieder verkaufen, sondern wir wollen ja eher was langfristig, quasi eine langfristige Investition und eine langfristige Wertsteigerung. Also man muss so ein bisschen seine Strategie erstmal so festzurren. Was bin ich für ein Typ? Ich würde jetzt mal tendenziell sagen, für alle Anfänger, die da noch nicht in diesen ganzen Investoren-Game so ganz tief drin sind, ist eine langfristige Entscheidung erstmal so ganz wichtig. Also ähnlich wie bei den ETFs, dass man sich da überlegt. Und dass man sich dann, eigentlich geht es auch überlegt wegen der Lage, das wäre eigentlich Schritt zwei, also wo, an welchen Orten in Deutschland ist es überhaupt realistisch, dass ich überhaupt vom Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich mit der Miete, dass ich da überhaupt in eine gute Situation komme, dass das überhaupt realistisch ist. Und da kann man schon generell sagen, dass Bayern schwierig ist. Genau, und da gibt es andere Regionen in Deutschland, wie zum Beispiel deine Region, wo es einfach besser ist. Aktuell sind eben so Boomstädte Leipzig, Magdeburg, Bielefeld, bis hoch zu Schleswig-Holstein, wo viele eben dann auch mal spekulieren, dass da vielleicht auch mal sehr viele Naherholungsgebiete sind, wenn unten, also wenn es noch heißer wird, sage ich jetzt mal. Genau, und dann geht es der nächste Schritt so ein bisschen, dass man eine Wirtschaftlichkeit errechnet, und da redet man immer von dem Wort Bruttomietrendite. Genau,
Oh
das.
Gott, das habe ich mal in einem Buch gelesen und ich habe mir dieses Kapitel, ich glaube, 20 Mal durchgelesen. Ich habe wirklich Bahnhof verstanden, war danach so frustriert, dass ich dieses Buch gefühlt fast weggeworfen habe, ne?
Genau.
Also ich war so sauer.
Und zwar eine Bruttomietrendite. Dann nimmt man eben die Jahreskaltmiete und teilt die durch den Kaufpreis und nimmt die dann mal 100, und dann hat man einen gewissen Prozentsatz. Und ich sage jetzt mal, und dann ist er immer so, da steht dann 2% oder 10%, also 10% ist unrealistisch, aber genau, und das ist dann so die Bruttomietrendite. Und dann ist immer die Frage, ja, was heißt jetzt eigentlich gut? Was ist denn da gut so? Und da kann man so ungefähr ausgehen, also 5% braucht man schon. Weil man muss ja davon ja schon allein mal irgendwie fast 3% oder 4%, je nachdem, Zinsen zahlen. Und da muss ich ja auch noch eine gewisse Tilgung zahlen. Aktuell, also empfohlen wird immer so 2%. Anhand der Zinsen geht man jetzt auf 1,5% so runter. Aber ich muss, genau, also bin ich dann schon irgendwo bei 5, 6%, damit ich überhaupt erstmal nur die Rate, also nur die Zinsen und die Tilgung gezahlt habe, damit sich sowas lohnt und damit ich noch ein bisschen Instandhaltung machen kann. Und so müsste es eigentlich ein bisschen mehr sein. Das war natürlich in Zeiten, wo die Zinsen viel niedriger waren, die Kreditzinsen, musste ich natürlich auch gar nicht so viel Mietrendite erwirtschaften. Deshalb ist es aktuell eben so schwierig geworden, da oder es sind viele Regionen wie jetzt einfach uninteressanter geworden, die man sich vor 15, 10 Jahren eben noch gut leisten konnte für Immobilieninvestoren. Aber mal angenommen, es gibt auf alle Fälle viele Regionen in Deutschland noch, wo ich das auch erwirtschaften kann. Sind jetzt aber nicht Berlin, Hamburg, München. Das kann man schon mal ausschließen. Dann sagt man, okay, man soll so mindestens 5% Mietrendite, Bruttomietrendite erzielen. Und dann geht's als nächsten muss ich so ein bisschen gucken, was ist denn eigentlich die Immobilie, in welchem Zustand ist die? Muss ich da, ist die so, dass ich sage, ah, die wurde top gepflegt, da ist jetzt eigentlich gar nicht so viel zu tun, oder ist die so richtig runtergerockt? Also ist ein uraltes drauf, da ist ein uraltes Dach drauf. Ich muss die Heizung jetzt bald komplett neu machen, und da ist noch eine Ölheizung drin, was jetzt total schwierig ist, weil die muss dann unbedingt ausgetauscht werden. Und das sind dann schon, also alles, was so Dach, Heizung, Dämmung, Fenster, da geht es dann richtig ins Geld. Also wir haben hier eine alte Werkstatt kernsaniert, eine Denkmalwerkstatt. Und es ist echt immer erstaunlich, so wenn so Handwerkerangebote reinflattern, was das alles kostet. Genau, und
Ja,
da muss
das
man so ein
glaube
bisschen
ich.
ein Gefühl dafür entwickeln, in welchem Zustand ist die Immobilie und was quasi kommt da auf mich zu eventuell. Oder genau, und viele sagen ja dann auch, wenn ich jetzt das als Kapitalanlage mache, dann kaufe ich auch nur eine Wohnung, dann bin ich quasi, gehört mir ja nur ein Teil von einem Mehrfamilienhaus. Und da muss ich dann quasi auch mir noch gucken, was ist das eigentlich für eine Gemeinschaft? Ist das eine, die nie sanieren, die immer streiten, oder sind die alle so ein bisschen, ticken die ähnlich und versuchen das in Schuss zu halten? Also da bist du ja dann quasi auch in so einer Gemeinschaft drin. Und dann vergleicht man natürlich nicht man soll nie die erste Immobilie kaufen. Man muss immer quasi sich erstmal viele anschauen. anschauen, um so ein Preisgefühl zu bekommen, auch ein Gefühl für Gebäude, wie das so ist, etc. Und dann gibt es natürlich noch Tools, wo man noch Preisrechner etc., wo man so ein bisschen sich reinfuchsen kann. Und dann geht man natürlich auch zu Besichtigungen. Also ich komme jetzt von einem ins nächste, aber es sind wirklich viele Themen, wo man eben auch so ein bisschen sich dann eben reinarbeiten muss. Deshalb würde ich jetzt als Anfänger sagen, lieber eine Immobilie, wo ich das Gefühl habe, da muss ich nicht viel machen, weil sonst, wenn ich Richtung unsanierten Immobilien gehe, da kommt noch mal ein riesiges Thema mit diesen ganzen Sanierungskosten und energetische Sanierung und noch brauche ich noch einen Gutachter eventuell und also genau deshalb, wenn ich jetzt dann nur Richtung Kapitalanlage gehe, würde ich immer gucken, dass ich dir das Feld klein halte, dass das einen guten Energieausweis hat. Wo ich weiß, da gibt es schöne Rücklagen gibt in dieser WEG, also da gibt es eine Hausverwaltung, die hat dann ein Konto, wenn da gute Rücklagen sind, dass ich da einfach gewisse Punkte mir nicht antue, weil es für einen Anfänger erstmal anstrengender ist. Wenn man dann das länger macht oder schon mehr Kernsanierungen oder Sanierungen hinter sich hat, dann ist man ja irgendwie drin und dann hat man nicht mehr so viel Angst vor sowas, aber als Anfänger sind es natürlich dann viele Themen, die hochploppen, wenn ich da um die ich mich kümmern muss. Und das ist natürlich dann erstmal so ein bisschen überwältigend.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das war jetzt so bam, 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 und das und das und das. Ich habe gedacht so, upsie. Also alles Step by Step. Aua, aua, oh, mein Arm. Oh, den hätte ich nicht bewegen sollen. Aber also lieber alles Step by Step, ne? Vielleicht mal mit einer kleineren Immobilie anfangen und sich dann später vielleicht ein bisschen hocharbeiten, ne, dass es dann halt alles irgendwie so ein bisschen leichter ist. Ich freue mich aber auch schon sehr auf deine Literaturempfehlungen und weiter Klicksachen später im Workshop, ne, weil du dann ja auch gesagt hattest, dann machst du mal so ein kleines kleine, wie hast du das genannt?
Ich wollte so eine
Datensammlung?
kleine Toolbox machen.
Ja, Toolbox, genau.
Genau. Und in dieser Toolbox sollen eben so gewisse Rechner sein, aber auch Checklisten, dann wie ich ein Excel-Sheet, wie ich eine Haushaltsrechnung mache und dann eben aber auch wirklich so Links zu gewissen, ja, ich sag mal, was hast du gerade gesagt? Rechner? Nee.
Ja, ich habe Rechner gerade einfach nur gesagt,
Literatur,
glaube ich.
genau,
Literatur,
Literatur.
ja.
Genau. Und eben, und dann gebe ich eben noch ein paar Literaturempfehlungen, wo man sich auch mal ein bisschen einlesen kann, wenn man so gerne mal da so ein bisschen mehr mit dem Thema sich auseinandersetzt.
Ach, mega cool, ich freue mich so. Und vielleicht, damit wir die Podcast-Hörerin jetzt gerade nicht komplett überfordern, würde ich einmal zu meiner letzten Frage quasi kommen. Was heißt überfordern? Aber ich glaube, halbe Stunde ist gut. Wobei ich glaube, wir quatschen jetzt auch schon ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Aber ist auch völlig egal.
Ja.
Hast du noch irgendwie so einen finalen Tipp oder sowas, den du den Hörerinnen jetzt noch mitgeben möchtest, die jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen sind, möchte ich jetzt mir eine Immobilie kaufen oder nicht?
Ja, also zum einen würde ich sagen, alle, die wirklich mit dem Gedanken spielen, die können gerne an dem Workshop teilnehmen, weil da gibt es quasi noch mehr Futter. Das andere ist, ich erzähle mal so einen Tipp aus meiner eigenen Geschichte. Und zwar ist es so, dass meine Mutter, also mein Vater ist sehr früh verstorben und meine Mutter hat sich als Frau wirklich schon ganz früh mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt und also ich habe drei Schwestern, wir sind vier Kinder, also vier Töchter und sie wollte unbedingt, dass ihre Töchter zum einen finanziell unabhängig sind und dass sie die aber auch absichert. Und sie hatte nicht viel Geld, aber damals war eben auch Aktien noch nicht so ein großes Thema, aber ihr war wichtig, dass sie für jede Tochter eine kleine Immobilie organisiert und die dann abbezahlt, die wir dann bekommen haben. Genau. Und weil eben also mein Vater ist sehr früh verstorben und deshalb war es ihr auch wichtig, dass sie das ganze Thema Erbe schon sehr früh angeht und alles früh regelt, weil sie ja selber das Schicksal erlebt hat, dass sowas sehr schnell gehen kann. Was dazu geführt hat, dass ich mit meinen Schwestern relativ früh Immobilieninvestorinnen wurden.
Ja.
ohne dass wir uns aktiv dafür entschieden haben, sondern sie hat uns da so mit reingenommen und wir sind da so reingewachsen. Deshalb habe ich vorher schon gesagt, familiär geprägt. Und einen
Ja.
Tipp, den ich geben kann, ist, wenn jemand weiß, dass er von seinen Eltern oder von der Familie Immobilien erben wird, weil aus verschiedenen Konstellationen, genau, ist es so, dass man abbezahlte Immobilien auch schon im jungen Alter als Grundschuld nutzen kann. Was heißt das Grundschuld? Also ich mache es mal plastisch an einem Beispiel. Bei uns ist es so, wir haben eben zusammen ein Haus, also zwei Häuser bekommen, alle Schwestern zusammen, und die sind jetzt schon abbezahlt. Das heißt, für die Bank, das ist ja quasi ein Wert, der quasi schon komplett abbezahlt ist, und die
Ja.
gehören im Grundbuch, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig, gehören die auch schon uns. So. Und jetzt wollen wir als Schwestern quasi damit arbeiten oder quasi unser Vermögen noch aufbauen. Und was wir gar nicht so auf dem Schirm hatten und jetzt erst vor einiger Zeit geschnallt haben, und deshalb ist es mir so wichtig, das als Tipp noch weiterzugeben, ist, dass wenn ich ein abbezahltes Haus habe, dass ich das quasi, dann brauche ich kein Eigenkapital. Weil ich kann dann quasi, wir haben jetzt, wir waren letzte Woche beim Notar und haben uns zwei Wohnungen als Kapitalanlagen quasi neu gekauft und
Ja.
mussten, haben dann quasi keinen Euro Eigenkapital eingebracht, sondern nur die Grundschuld auf das abbezahlte Haus. Und konnten uns dadurch eben jetzt nochmal Immobilien anschaffen, die sich quasi von selber abbezahlen, ohne dass wir
Ja.
Eigenkapital aufbringen mussten. Und das meine ich so ein bisschen mit Schatzheben, weil so eine abbezahlte Grundschuld ist halt wirklich ein Schatz, den
Ja.
ich gar nicht als Schatz erkannt habe viele Jahre, weil ich es nicht wusste, dass man damit
Ja.
quasi sich was Neues anschaffen kann, das sich dann wieder von selber abbezahlt. Das ist
Ja,
so ein
voll
bisschen,
gut.
ja, genau. Und das mit diesen Grundschulden, das war mir eben nicht bewusst. Und viele Eltern gehen natürlich das Thema Erbe auch sehr spät erst an. Also die machen das alles erst mit 80, 90. Aber eigentlich, wenn man vorausschauende Eltern hat, wie meine Mutter zum Beispiel, die das eben alles schon mit 50 geregelt haben wollte, weil sie nicht
Ja.
wusste, was passiert, hat sie uns damit eigentlich was ermöglicht, weil wir dann quasi damit jetzt nochmal 20 Jahre Zeit haben oder mehr sogar, um nochmal eine Immobilie oder Wohnungen anzuschaffen, die sich in unserer Zeit nochmal wieder abbezahlen. Und wir haben dann quasi in unserem Alter dann noch mehr, was wir quasi wieder unseren eigenen Kindern geben können. Also genau, also man
Ja.
kann eben mit so Grundschulden arbeiten. Und das möchte ich noch so als Ratschlag mitgeben, weil wir das selber lange nicht kapiert haben und jetzt erst so gemerkt haben, ach cool, da ist ja ein Schatz da, den wir gar nicht realisiert haben.
Ja, mega guter Tipp auf jeden Fall. Also, falls ihr schon Zuhörer sind, die halt irgendwie vielleicht eine Immobilie irgendwie erben oder geerbt haben, wie auch immer, ne,
Ja.
setzt euch mal mit dem Thema auseinander, ne? Also, es hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Also, ich bin da leider raus, ne? Also, ich werde keine Immobilien erben, aber es ist auch in Ordnung. Dafür werden meine Kinder dann vielleicht Immobilien erben. Dann bringe ich quasi den Stein ins Rollen an der
Ja,
Stelle.
genau. Sehr gut.
Ach, Anna, ich danke dir so sehr für deine Zeit und für deine offene und herzliche Art einfach. Ne? Ich finde, du hast es wirklich super, super cool erklärt alles. Und ich glaube auch,
Dankeschön.
dass jetzt alle Zuhörerinnen sich gerade, ja, gerade sehr viel rausnehmen konnten aus diesem Interview. Und ich freue mich auch schon extrem auf den Workshop mit dir. Der findet ja schon bald statt. Ich glaube, Anfang März hatten wir gesagt, ne?
Ende März.
Ende März hatten wir gesagt. Ach ja, siehst du. Ach ja, 25. hier habe ich es drin.
Ja, genau.
25. März. Ja, das bedeutet, die Zuhörerinnen, ihr habt jetzt noch genug Zeit, um euch anzumelden, nachdem diese Podcast-Folge online gegangen ist. Könnt dann super gerne da einmal ja, dran teilnehmen. Und wie gesagt, Anna, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und genau, ich wünsche dir auf jeden Fall bis März jetzt noch eine schöne Zeit. Und den Zuhörerinnen quasi bis zur nächsten Podcast-Folge, wann auch die jetzt gerade immer online kommt, weil ich bin gerade ein bisschen unregelmäßig durch Krankheiten unterwegs, aber. kriegen wir auch noch schon wieder hin.
Sehr gut.
Mach's gut,
Ja, vielen Dank für die
Dankeschön.
Einladung. Hat Spaß gemacht. Also, dann bis zum Workshop.
Gerne.
Ich freue mich. Bis dann.
Ciao.
Ciao.